Das ist Aldente Entertainment.
Ich glaube, wichtige Zauberformel ist zu wissen, wer was weiß. Und du musst immer die besten Menschen an deiner Seite haben.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Sven Korndörfer.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Und heute geht es um die Welt der Kommunikation und auch der Wertschätzung. Das ist alles sehr abstrakt, aber man kann darüber sprechen. Und deswegen wird es auch richtig spannend, vor allem wenn ein toller Mensch da ist, der darüber sprechen kann. Deswegen herzlich willkommen, Sven Korndörfer.
Lieben Dank, lieber Peter.
Sven, du warst jahrzehntelang im Bereich der Unternehmenskommunikation, vor allem von Finanzinstituten tätig. Das sind jetzt erstmal zwei Bereiche, wo viele Leute erstmal sagen, oh, um was geht's denn da jetzt schon wieder? Was macht denn jemand, der in der Unternehmenskommunikation von einem Finanzinstitut arbeitet? Wie schaut so ein Job eigentlich aus?
Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil wenn mich jemand gefragt hat, was du oder was ich eigentlich mache, habe ich immer gesagt, ich bin Bewusstseinserweiterer. Das hört sich fast esoterisch an, ist es aber gar nicht. Es geht darum, ein Unternehmen und die Menschen, die das Unternehmen leiten, fühlbar zu machen, Transparenz zu schaffen, zu zeigen, wo will man hin für die Außenwelt und für die Innenwelt, um einfach ganz klar Orientierung zu geben.
Wie sieht die Tätigkeit eines Unternehmenssprechers, eines Kommunikationschefs in einem Unternehmen eigentlich aus? Was tut der konkret? Was macht der?
Der orchestriert die Mannschaft, die er und die er hat in der internen, externen Kommunikation, in der Politik oder auch in der Marke. Im Idealfall sind all diese Dinge integriert in einem Bereich sozusagen zusammengefasst, damit auch alle miteinander sprechen und auch miteinander orchestriert agieren. Das andere ist, dass ich als Sprecher natürlich ein Ohr ins Unternehmen haben muss, ein Ohr an den Kapitalmarkt, ein Ohr zu den Journalisten. Ich bin permanent ansprechbar, ich spreche permanent an, um einfach all die Dinge zu orchestrieren, die ein solches Unternehmen ausmachen. Ich möchte einfach wissen, wo es auch hakt, um auch selber natürlich Dinge auch dann voranzutreiben, aber auch zu zeigen, und das ist ja das, was mir in der vollen Leidenschaft Spaß macht, zu zeigen, dass dieses Unternehmen gut ist. Und ich habe immer das Glück gehabt, in den 28 Jahren für Unternehmen zu arbeiten, die ihren Weg gegangen sind. Auch dann, wenn ich gekommen bin, wo es vielleicht schwierig war und sie dann ihren Weg gegangen sind. Und dass man das so tun darf und auch in sicherlich mit vielen Herausforderungen zwischendurch, das ist für mich ein echtes Privileg gewesen. Insofern schaue ich diesen 28 Jahren mit viel positiven Gedanken nach.
Zuletzt warst du ja Bereichsvorstand der Kommunikation, Konzernkommunikation bei der Commerzbank in Frankfurt. Wie muss ich mir einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Wann steht man dann auf? Was tut man dann? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Was passiert da?
Ich sage immer, eigentlich jeder Tag ist zur Hälfte immer anders. Das ist immer normal in einer solchen Funktion. Aber du hast natürlich klare Abläufe. Du hast Meetings, also wann stehe ich auf? Viertel nach sechs, halb sieben. Frühstück mit dem Sohn, dann Fahrt nach Frankfurt. Dann beginnen schon die ersten Telcos. Du kommst ins Unternehmen rein. Es gibt eine Morgenlage. Dann gibt es unterschiedlichste Termine, die zum Teil einfach Regeltermine sind und festgelegt sind. Und ansonsten kommen tagesaktuelle Dinge rein. Und so wechselst du eigentlich permanent zwischen Regelterminen, tagesaktuellen Themen, strategischen Themen, die du anlegst, weil du natürlich sagst, so, welche Kampagne machen wir in den nächsten Jahren. Und genau dieses Wechselspiel macht ja enorm Spaß. Also ich muss keine permanenten Regeltermine haben, sondern genau das, dass sich die Dinge permanent verändern und das sozusagen auch sehr positiv nach vorne zu treiben, das ist das, was mir immer Freude gemacht hat.
So ein Job ist aber auch mit Sicherheit sehr fordernd. Also der fordert Energie, der fordert sehr viel Zeit, die Arbeitszeiten sind alles andere als reguläre Arbeitszeiten. Das heißt, man braucht so oder so eine Überzeugung dafür, das ist ganz klar. Aber wie hast du für dich geschafft, einen Ausgleich auch zu schaffen? Das zehrt ja auch an einem, dass du praktisch die Balance hältst.
Ja, aber es ist für mich gefühlt ein Fließzustand. Weil eins eint ja das, was ich privat mache, aber auch im Job. Ich bin wirklich gerne mit Menschen zusammen. Und ich agiere gerne mit Menschen. So, und das passt natürlich beides super zusammen, wenn man weiß, dass ich gerne Gäste habe zu Hause und gerne mit Menschen unterwegs bin. Das ist ja nichts anderes als im Unternehmen. Und für mich ist das, was ich tue in der Kommunikation, eigentlich meine Leidenschaft. Das ist, wie man immer so schön sagt, nicht Beruf, sondern Berufung. Und insofern musst du natürlich da auch die Balance finden. Die finde ich auch. Ich kann wirklich gut mit Musik abschalten. Ich bin gerne mit meinem Sohn unterwegs und erlebe ihn und spreche mit ihm über viele Themen und bin überrascht, was für tolle Dinge dabei immer rauskommen, weil auch das hat mich bereichert. Ich bin 46 gewesen, als mein Sohn geboren war, wurde und das war eigentlich für mich das wichtigste Ereignis neben all den Dingen, die ich sonst mit Leidenschaft mache.
Heute gehörst du mit Sicherheit zu den Top-Kommunikatoren in Deutschland. Das wage ich einfach zu behaupten. Da gibt es so eine Handvoll, die immer wieder genannt wird und dein Name fällt immer wieder. Ich weiß, du bist ein bescheidener Typ, würdest das nie sagen. Ich sag das jetzt einfach. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen wissen, wie der Weg dorthin war und wie überhaupt dein Leben aussah. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Bad Honnef geboren, also am Rhein. Wer Bad Honnef vielleicht nicht kennt, das ist der Wohnort von, also Rhöndorf eher, von Konrad Adenauer gewesen. Aber Rhöndorf liegt genau vor Bad Honnef. Das ist am Siebengebirge. Und ich habe das immer scherzhafterweise später im Studium genannt, wenn mich jemand fragte, wenn ich irgendwo anders war, wo wohnst du eigentlich? Da habe ich gesagt, ich wohne an der Rheinischen Riviera. Er hat immer ein gutes Klima und da ich aber auch gerne in Frankreich bin und hat sich das irgendwann mal ergeben und das war dann das geflissentliche Bonmot. Und als ich dann nach Wiesbaden gewechselt bin, wo ich ja aktuell wohne, und Wiesbaden nennt man das Nizza des Nordens. Insofern bin ich eigentlich immer im gleichen Gebiet geblieben, fast immer.
Erzähl mal was über deine Eltern.
Meine Eltern sind spannende Menschen. Mein Vater war ein sehr kreativer Geist, war Innenarchitekt, Gastronom und hat im Grunde gastronomische Betriebe gebaut, für sich, aber auch für andere. War Grafiker und war unfassbar umtriebig. Und vielleicht dieses Jack Russell Terrier-Gen habe ich wahrscheinlich von ihm. Meine Mutter ist eine, wie der Generalanzeiger sie in Bonn nannte, die Salonnière von Bonn. Meine Mutter macht seit 43 Jahren ein Salon. Ich glaube, das hat keiner in Paris und keiner in Berlin geschafft über so lange Zeit. Du musst dir vorstellen, auch im politischen Bonn gab es jeden ersten Freitag im Monat 60 bis 80 Gäste bei uns zu Hause. Einen Literaten, Opernsänger, Pianisten und alles in der Belle Etage von einem alten Haus von 1888. Und da bin ich groß geworden mit all den Menschen, Lebenskünstler, Künstler, Schauspieler, Politiker, Journalisten, Freunde meiner Eltern. Und das war ein ganz tolles Miteinander. Und meine Mutter ist jemand, der Menschen mag und das gar nicht aus geschäftlichen Gesichtspunkten gemacht hat, sondern altruistisch gedacht, die Menschen zusammengebracht hat. Und ihr Satz war immer, wenn ich fragte, warum machst du das und warum haben wir auch zu Weihnachten und Silvester immer Menschen, denen es nicht gut geht, wo ein Partner gestorben ist, wo irgendwas im Argen lag im Persönlichen. Und dann wurden die zu uns eingeladen. Da habe ich immer gefragt, warum machst du das? Und dann hat meine Mutter immer gesagt, weil wir Menschen sind. Und dieser Satz ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und als mein Buch ja rauskam im Februar, kam kurz danach Margot Friedländer und auch Marcel Reif. Beide sagen ja,
sei ein Mensch.
Seid Mensch.
Und das hat mich dann nochmal besonders berührt in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber damit bin ich groß geworden, weil wir Menschen sind.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist praktisch allwöchentlich gab es, heute würde man sagen, ein kleines Event bei euch in diesem Salon. Und der kleine Sven ist da rumgeturnt und gab es da auch prominente politische Gesichter, die dort waren? Ich sehe dich gerade irgendwie bildhaft auf dem Schoß von Wehner oder von Brandt oder welche Menschen waren denn dort?
Nein, ich habe viele Menschen erlebt. Ich war ja schon so ein bisschen älter. Ich bin jetzt 57, 43 Jahre läuft das schon. Aber das ist natürlich trotzdem ein Alter, in dem man viele Dinge auch dann auch bewusster einfach auch wahrnimmt. Wen habe ich alles erlebt? Also in den Salons, aber auch in den Restaurants von meinem Vater. Also von Rudi Carrell bis Ivan Rebrov, Jürgen Müllemann als Staatsminister des Kanzleramts war bei uns zu Hause, saß bei uns am Fußboden bei meinen Eltern, hat auch zugehört, weil kein Platz mehr frei war. Also das war ein sehr offenes, freies Haus, sehr schön eingerichtet mit so 4,20 Meter hohen Decken und flauschigem Teppich. Aber wenn es keinen Platz mehr gab, dann setzten sich alle wie selbstverständlich auf den Boden. Und das war ein sehr offenes, liberales, fröhliches Haus. Und meine Mutter ist einfach so ein wandelndes Herz.
Und gibt es Geschichten mit so prominenten Gesichtern? Also Rudi Carrell hatten wir hier auch schon in der Sendung schon öfter besprochen von anderen Menschen, die mit ihm Wegbegleiter war, an die du dich erinnern kannst? So kleine Episoden, Anekdoten?
Ja, oft bei uns zu Hause war auch Katharina Jakob. Ich glaube, wir sind ja hier in München. Die Bulle von Tölz kennt ja auch jeder. Also viele Schauspieler, wirklich viele Politiker. Meinen 18. Geburtstag habe ich bei Karlchen Rosenzweig, das war eine Institution in Bonn, der hat den Presseclub gemacht. Der war ein halbes Jahr auf Sylt. Im Sommer und im Winter machte er den Presseclub in Bonn. Und da traf sich die ganze Politik und die Journalisten. Das war in der Heinrich-Brüning-Straße. Und da habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert, bis 3 Uhr morgens. Da war auch wieder Müllemann dabei, lustigerweise. Aber es ist wirklich spannend gewesen, wenn du als Kind wie selbstverständlich in einem politischen Bonn groß wirst und die Leute alle erlebst, weil als Kind sind das einfach Menschen.
Wie warst du in der Schule? Also wie war deine Schulzeit? Welche Fächer haben dir gelegen?
Gute Frage. In der Grundschule war ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Das habe ich. Es gibt ein Grundschulzeugnis, ich glaube, das hast du sogar da vorne in der Hand.
Das werden wir auch einblenden, weil alle Fotos und alle Sachen, über die wir sprechen, könnt ihr später auf Instagram auch anschauen und auf LinkedIn in unseren Stories. Und ich schaue jetzt mal auf das Schuljahr 75, 76, also das war wahrscheinlich die vierte Klasse oder sowas.
Müsste sein,
wenn es Grundschule war, kann man nicht sehen. Nee. Aber Führung wurde bewertet.
Und, was stand da?
Sehr gut. Fleiß und Führung sehr gut. Wie hat man denn Führung bewertet bei Kindern? Um Gottes Willen, das kenne ich überhaupt nicht.
Ja, Führung wahrscheinlich, wie führt man sich als Schüler? Aber ist ja schön, ist auch schön.
Ach so.
Wenn man
verhält man sich praktisch? Ja. Gute Führung, sagt man ja auch bei Entlassenen, bei Strafgefangenen.
Die Gymnasialzeit war etwas freestyliger.
Erzähl mal.
Was hat mir eigentlich Spaß gemacht? Ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich habe tolle Lehrer gehabt und die strengsten Lehrer waren eigentlich die besten. Wirklich, ich habe einen tollen Deutschlehrer gehabt. Ich bin unglaublich gerne in Geschichtsunterricht gegangen. Biologie hat mir Freude gemacht. Sport auch, obwohl ich gegen zwei professionelle Basketballer, die über 2 Meter waren, im Abitur spielen musste, da bin ich mit der 3+ rausgegangen, weil gegen 2,8 Meter Leute und 2,5 Meter Basketball zu spielen, war für mich dann als Nicht-Basketballer nicht ganz so einfach.
In welchen Fächern warst du denn schlecht?
Ich war kein guter Schüler. Ich habe ein wirklich normales Abi gemacht oder ein schlechtes eher.
Also Fleiß und Führung haben dann irgendwann mal nachgelassen?
Nee, Fleiß und Führung ist geblieben. Aber die Noten sind dann schlechter geworden. Ich war auf einer ehemaligen Mädchenschule. Und wir waren 4 Parallelklassen mit jeweils 45 Schülern, immer zwischen 35 und 38 Mädchen. Und da musste ich mich dann erstmal einfinden, aber es hat viel Freude gemacht. Und im Studium habe ich dann wirklich wieder gelernt zu lernen und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Also sagen wir mal so, ich habe nach dem Abitur dann den richtigen Weg gefunden.
Gab es denn so Erlebnisse, an die du dich erinnern kannst in deiner Kindheit und Jugend, die dich geprägt haben? Das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen?
Ja, natürlich. Geprägt hat mich sicherlich meine Großmutter. Die ist 94 geworden, die gute Else Orben. Hat bei uns gewohnt. Wir haben ein 3-Generationen-Haus nachher gehabt, nachdem sie ihr Haus verkauft hat. Und das prägt auch nochmal enorm, wenn du auch ein ganz anderes Verständnis für mehrere Generationen aufbringen musst. Also für die Großmutter, die dann schon um die 90 ist und auch andersrum. Aber wir haben das toll hinbekommen und sie sprach selber immer von Respektspersonen und sie war selber eine tolle Respektsperson und habe viel von ihr gelernt und sie war jemand, der immer Haltung hatte. Und wenn Gäste kamen, war sie immer perfekt aus dem Ei gepellt und hat Hof gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie war 1,55 groß. Sie hat einfach in ihrer Liebenswürdigkeit eine unglaubliche Klarheit gehabt und Dezidiertheit. Und sie war sozusagen immer auch der Mittelpunkt der Familie.
Mhm. Und danach hast du studiert, Wann und wo hast du studiert?
Ich habe bis 94 in Bonn studiert, ich habe Volkswirtschaft studiert. Und das auch spannenderweise mit Prädikat abgeschlossen, entgegen sozusagen den Schulwein. Und das war im Juridikum.
Warum hast du überhaupt Volkswirtschaft studiert? Wie kamst du darauf?
Wie kam ich darauf? Ich wollte eigentlich ins Hotelfach gehen, war schon in Monte Carlo, im Hotel de Paris, habe da ein Praktikum gemacht nach dem Abitur. Der deutsche Direktor Karl Warnes hatte mich eingestellt. Ich kam dann ein Jahr später, da war er aber zu Max Grundig gegangen in eines seiner Hotels. Und der französische Direktor, glaube ich, fand ihn nicht gut, der neue. Und dann war ich irgendwie so gefühlt das dritte Rad am Wagen oder das fünfte Rad am Wagen und wurde dann nicht besonders gefördert. Und vielleicht habe ich auch noch nicht die Resilienz gehabt, die man ja im Laufe des Lebens auch gewinnt. Und
du warst dort?
Ich war da, ich habe da gearbeitet. Und irgendwann nach ein paar Monaten habe ich mir ein Ticket gekauft, bin zurückgeflogen, habe gesagt, das mache ich nicht mehr.
Ja.
Und habe dann ein Jahr lang nur Bilder gemalt.
Was hat dich dazu gebracht zu malen?
Ich fand das spannend. Ich habe Miro nachgemalt und daraus habe ich dann sozusagen eigene Dinge entwickelt, was man wahrscheinlich so einfach so macht, jemand nachmalen, und habe dann Bilder mit Mullbinden gemacht und Acrylfarben, habe die auch verkauft und habe ein Jahr lang wirklich einfach mal meiner künstlerischen Ader freien Lauf gelassen, bis ich jemanden getroffen habe aus dem Abiturjahrgang und der sagte zu mir, hör mal, ich studiere gerade VWL, das ist total nett, nette Leute, ist spannend und Wirtschaft macht sowieso Spaß und die machen auch immer tolle Partys. Und da habe ich gesagt, wunderbar, das ist nur 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt, da gehe ich hin. Und dann habe ich Volkswirtschaft studiert.
Du hast praktisch, nachdem du festgestellt hast, die Hotellaufbahn wird es nicht, also du entscheidest dich jetzt für einen anderen Weg, dann wusstest du erstmal gar nicht so genau, was du machen sollst und hast dich dann entschieden, Bilder zu malen. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, studier doch VWL, lass den Pinsel fallen und du hast das gleich getan.
Ja, bin mitgegangen und es war wirklich so eine wirklich sehr positive Initialzündung für mich.
Der hat ja dein Leben praktisch in eine Richtung gelenkt, wenn man so will, oder?
Ja, aber du siehst, wie wichtig es ist. Und deswegen war mir in all den Jahren es so wichtig, in den Banken jungen Leuten Leitplanken zu geben, sie wirklich wertschätzend aufzunehmen und ihnen zu zeigen, dass sie einen komplett anderen Respekt erfahren, wenn sie in ein großes Unternehmen kommen, damit sie auch sozusagen diese Leitplanke als Lebensleitplanke haben, wo sie hingehen können. Ich habe das ja damals nicht gehabt in Monte Carlo, weil das war vollkommen egal, ob ich dann da war oder nicht. Und wenn bei mir Praktikanten in die Banken kamen, habe ich die persönlich abgeholt. Die hatten einen Namen an der Tür, die hatten einen Blumenstrauß auf dem Tisch, der Name war im Display des Telefons. Ich wollte, dass diese Menschen einen Respekt erfahren, einen ganz anderen Respekt und eine Wertschätzung, ob das Praktikanten aus dem Studium waren oder Praktikanten oder Schülerpraktikanten. Weißt du, es sind manchmal ganz verrückte Leitplanken, die dein Leben prägen. Bei mir war es jemand aus dem Abiturjahrgang, der sagte, komm doch mal mit und guck dir mal VWL an. Vielleicht haben Menschen gar nicht solche Leitplanken oft. Und ich versuche immer, zumindest eine Leitplanke für diese jungen Menschen zu sein.
Wie war's? Was warst du für ein Typ während dem Studium? Warst du ein Partyhengst oder warst du ein Fleißiger?
Dadurch, dass ich in der Schule ja eigentlich nicht mehr gelernt hatte zu lernen, musste ich wieder lernen zu lernen. Das habe ich auch getan. Ich war tatsächlich fleißig, aber das eine grenzt das andere ja nicht aus. Ich habe mit Freunden Partys veranstaltet in Museen. Und damals gab es ja kein Facebook und keine Social Media, sondern wir haben die alle per Hand verteilt. Also eine schöne Einladungskarte mit Tiefdruck und haben dann Museen gemietet, Museum König.
So mit DJ und so weiter?
Natürlich, ja. Und haben da wirklich große Feste gefeiert.
Das haben wir gemeinsam, weißt du das? Ich habe das im Bayerischen Hof veranstaltet, mit Freunden zusammen, ja. Während dem Studium, ich habe ja da praktisch Geld verdient dazu.
Ja, das haben wir auch gemacht. In der Drachenburg, in der Museum König, in der Bundeskunsthalle, ganz unterschiedlich, ja.
Ja, großartig.
Ja, aber das hat viel Freude gemacht, das zu tun. Aber wie du sagst, ich war wirklich tatsächlich dann sehr fleißig und das war ja auch der Grundstein für das Fortkommen. Weil warum hat man damals BWL, VWL oder Jura studiert? Das ist das breiteste Spektrum und du hast alle Möglichkeiten, was zu tun damit.
Und was für Menschen hast du dort kennengelernt? Und gibt es da auch welche, mit denen du heute noch ganz eng bist oder die dich geprägt haben?
Ja, ich habe viele Menschen aus dem Studium, die ich noch kenne, die mich bis dato mein Leben lang begleitet haben. Viele sind auch wirklich in spannenden Funktionen, weil Bonn ist ja eine der Universitäten neben der London School of Economics und dem MIT. Unter anderem hat unser Bundesbankpräsident Jens Weidmann dort studiert und hat 93 Diplom gemacht. Ich habe 94 dort Diplom gemacht.
Kennt ihr euch?
Ja, ist, war mein Aufsichtsratsvorsitzender, mein letzter gewesen bei der bei der Commerzbank und ist auch ein hochintegrer Mensch, den ich außerordentlich schätze.
War das der erste Teil deines Studiums oder hast du dort auch zu Ende studiert?
Ich habe zu Ende studiert, weil wir haben mit 660 Studenten angefangen im Jahrgang und haben, glaube ich, haben mit 80 aufgehört.
Also richtig ausgesiebt worden?
Es ist ein sehr hartes Studium, sehr mathematisches Studium. Mhm. Und wir hatten auch tolle Professoren. Damals war das noch etwas breiter, auch in die Betriebswirtschaft und in die Volkswirtschaft. Aber es waren auch tolle Persönlichkeiten an Professoren, unter anderem auch Reinhard Selten. Er hat den Nobelpreis bekommen für Wirtschaftswissenschaften. Und das ist natürlich toll, wenn, weißt du, im Nachhinein weißt du gar nicht mehr so genau, was du in dem Seminar gemacht hast, aber du hast bei einem Nobelpreisträger studiert.
VWL ist ja ein sehr mathematisches Studium. Über Mathematik hast du jetzt aber nicht viele Worte verloren, als du in die Schule ging.
Das musste ich schmerzhaft lernen im Studium, weil Mathematik nie meine Stärke im Gymnasium war. Aber das musste ich dann wirklich können, weil ohne Mathematik geht das Volkswirtschaftsstudium nicht.
Wie ging es dann weiter? Wie ging die Reise weiter?
Wie ging es dann weiter? Ich habe während des Studiums auch schon zwei Unternehmen gegründet, oder zwei Agenturen, eine Immobilienberatung und eine Kommunikationsberatung, und habe bei der einen Gründerzeithäuser und verkauft in der Südstadt. Damit habe ich mein Geld verdient in der Studentenzeit.
Woher konntest du das? Also woher weiß ein Student, wie man Immobilienberatung macht? Und woher wusstest du etwas über Kommunikationsberatung?
Du musst ja gucken. Im Grunde ist doch einfach, du musst zuhören und Menschen verbinden. Und es gab in der Südstadt, in der Bonner Südstadt, eine Straße, die heißt Schlossstraße. Das ist wie beim Monopoly. Ich glaube, die heißt das Schlossallee. Ja. Und ich wusste jemand, der ein Haus verkauft, und ich wusste auch jemand, der solche Häuser kauft. Und damals war ich ja 21, 22, so um Dreh rum, und habe dann meine 60-jährige Steuerberaterin mitgenommen zu den Verhandlungen, damit mich keiner übers Ohr haut. Und habe dann meinen ersten Deal damit gemacht und habe damit mein erstes Geschäft gemacht. So, und dann.
Also da sind gleich zwei Aspekte drin, die du bis heute praktisch durchführst. Zum einen, nimm die richtigen Personen an die Hand, die wissen, um was es geht. Und das andere, verbinde die richtigen Personen miteinander.
Ja, du musst, ich glaube, eine wichtige Zauberformel ist zu wissen, wer was weiß. Und du musst immer die besten Menschen an deiner Seite haben. Mit dieser Korndorfer Agentur haben wir Kunstausstellungen gemacht, in Ministerien, in Hotels, im Gästehaus der Bundesregierung. Immer mit einem Bundesminister als Schirmherr und den Entscheidern aus dem politischen Bonn.
Du hast es ja wahrscheinlich hautnah erlebt. Wie hat sich das Bonn geändert in dem Augenblick, wo es hieß, so, jetzt kommt der Umzug nach Berlin?
Das war natürlich ein Schock. Ich meine, vorher kannst du das vorstellen. Das war ja wirklich alles auf ein paar, 2, 3, 4 Quadratkilometer. Also der Blüm wohnte bei uns in der Parallelstraße, den traf man morgens beim Brötchen holen. Das war ja alles sehr familiär. Das war auch, natürlich gab es die RAF-Zeit die nicht schön war und wo auch aus meinem Umfeld, auch in Venusberg wirklich, ich glaube, das war Gero von Braunmühl, auf der Straße vor seinem Haus erschossen worden ist. Also das sind ja Dinge, die bleiben einem einfach im Kopf, wenn du in einem solchen Umfeld gewohnt hast und das miterlebt hast. Aber ansonsten war Bonn einfach sehr beschaulich und man ging ganz entspannt miteinander um. Und die Politiker waren in all den Läden von meinem Vater und habe die da alle erlebt. Das war ja auf engstem Raum. In Berlin ist das ja schon etwas mehr verteilt.
Gibt es da Ereignisse oder Erlebnisse, die dir dein Vater erzählt hat oder die du erlebt hast mit hochrangigen Politikern, die sich da rumgetrieben haben in den Restaurants oder in den gastronomischen Betrieben deines Vaters?
Keine Ausfälligkeiten oder keine Kuriositäten, sondern einfach nur ganz normale Begebenheiten.
Nein, die konnten doch angeblich alle wahnsinnig viel saufen, oder? Stimmt das?
Das habe ich nie erlebt. Also hat sich, wie gesagt, nie jemand auffällig gezeigt, sondern ich habe die immer normal erlebt. Als Kind siehst du das ja auch anders. Ich habe neulich meinen Sohn gefragt, neulich ist gut, vor 4 Jahren, als er in die Grundschule eingeschult worden ist, was sind denn das für Kinder, wo kommen die alle her? Und hat mein Sohn gesagt, Papa, das sind alles Kinder. Also nicht nach dem Motto, der eine kommt aus China, der andere kommt daher. Wenn du da drin groß wirst, als Kind, dass die alle irgendwie, der eine ist das, der andere das.
Bedeutungslos.
Dann ist das im Grunde bedeutungslos. Das ist auch schön so, dass Kinder so denken, weil sie sonst ja in frühen Jahren so irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, anfangen, Dinge einzuordnen. Das brauchen Kinder gar nicht.
So war dein Bonn. Nach dem Studium, wie ging es weiter?
Habe ich mich über die FAZ beworben. Damals gab es noch diese dicke FAZ. Weißt du, die mit dem Anzeigenteil, wo so 40, 50, 60 Seiten Headhunter und Anzeigen drin waren. Mhm. Und habe mich dann einfach mal bei einer Bank beworben, weil ich einfach ausprobieren wollte, wie das so ist. Und ich wurde dann tatsächlich angerufen von der Norddeutschen Landesbank und habe ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und dann, ich wollte nie nach Hannover und wollte auch nie zu einer Bank. Und habe dann in Hannover bei der Norddeutschen Landesbank angeheuert, in der Unternehmenskommunikation.
Warum? Also wie war, es musste dich ja irgendwas getriggert haben, es musste ja gefallen haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen habe ich 89 eine der erfolgreichsten Sponsoring-Beratungen in Deutschland mit aufgebaut von Andreas Hartwig. Das war auch jemand, der mich wirklich fasziniert hat und der wirklich Vorbild war für mich. Und das hat mir auch die Freude dann noch mehr zur Kommunikation bereitet. Zum anderen, Bernhard von Löffelholz war der Chef der Jürgen-Ponto-Stiftung oder war der Lobbyist im politischen Bonn. Das war auch jemand mit einer unglaublichen Haltung. Also wo ich sage, das ist für mich die Inkarnation eines Bankers und jemand, der ein hochintegrer Bankier ist, so muss man es eigentlich sagen. Und ich glaube, die Kombination von beiden hat mich wahrscheinlich so begeistert. Und als ich das las, dachte ich, Bank, Kommunikation. Und dann hat es wahrscheinlich einen Schalter gedreht und hat mich einfach mal beworben.
Und kannst du dich an dieses Vorstellungsgespräch erinnern, wie das ablief?
Ja, es ging darum, wo wir uns treffen. Da sage ich, treffen wir uns doch im politischen Bonn. Es geht ja auch um Politik und es geht um Kommunikation. Das ist sozusagen mein Heimatgebiet. Und dann haben wir uns in Bonn im Bonner Presseclub getroffen. Das war.
Ach, du hast ein Heimspiel aus deinem Vorstellungsgespräch gemacht?
Ja, und dann haben wir das Vorstellungsgespräch im Presseclub in Bonn gemacht. Und ruckzuck war ich eingestellt. Und das war für mich ein Glücksgriff, weil die Zeit bei der Norddeutschen Landesbank hat unglaublich viel Freude gemacht. Ich habe enorm viel gelernt. Und das war wirklich toll.
Der Vorsatz, ich werde nie in der Bank arbeiten, hat nicht so ganz hingehauen. Du warst erst bei der Norddeutschen Landesbank, glaube ich. Dann warst du bei der Arealbank in Wiesbaden und anschließend bei der Commerzbank, richtig?
Genau. Also
waren so die drei Top-Stationen sozusagen.
Am 1.7.95 eingetreten bei der Norddeutschen Landesbank. Genau, und bis zum 31. Oktober 2023 bei der Commerzbank. Also ich habe im Grunde diese 28 Jahre in Bankenkonzernen verbracht und ich bereue es überhaupt nicht.
Wie war es denn zwischendurch mal? Hattest du auch Phasen, wo du dachtest, ah, oh Gott, immer diese Finanzheinis, ich möchte jetzt auch wieder mit Fischern sprechen oder ich möchte auch mal ein anderes Thema haben. Hattest du da mal mit dir gerungen?
Ich glaube, man stellt es ja gar nicht vor, welche Bandbreite du hast, in dem du diesen Job hast. Ich finde, es ist der spannendste Job, den man haben kann, weil du ja sozusagen immer auch am CEO bist. Du hast die gesamte Bandbreite des Unternehmens, mit der du agieren musst. Deswegen ist das so vielfältig. Das wird nie langweilig. Es ist jeden Tag mindestens zur Hälfte alles anders. Und es macht unglaublich Freude. Ich glaube, ich kann jedem eigentlich nur raten, in die Unternehmenskommunikation zu gehen, weil das einfach unglaublich vielseitig ist und Freude macht. Und natürlich habe ich mit dem Gedanken mal auch gespielt, was anderes zu machen. Also auch immer mal wieder. Ich wollte mich nach der NordB selbstständig machen, ich wollte mich nach der Arealbank selbstständig machen, habe dann aber immer wieder Menschen getroffen, die mich so begeistert haben in dem, wie sie über das gesprochen haben, wie gesagt, was sie da machen, dass ich dann den Banken immer treu geblieben bin.
Wenn man so nah an den Vorständen oder mit den Vorständen zusammenarbeitet, das sind ja zunächst mal, ganz salopp gesagt, Menschen mit allen Launen, die es so gibt. Hast du Situationen erlebt, wo du gesagt hast, heute ist aber ein schwieriger Tag und wie geht man dann damit um?
Ja, die hat ja jeder, das ist auch klar. Guck mal, das sind ja keine Avatare. Wir denken immer, die werden zum CEO ernannt und damit sind sie in der juristischen Sekunde die eierlegenden Wollmilchsäue. Das geht ja gar nicht. Das kann gar keiner von uns. Jeder Mensch ist fehlbar. Aber ich glaube, ich habe das Glück gehabt, immer mit Menschen zusammenzukommen oder für Menschen arbeiten zu dürfen oder die gesagt haben, okay, den halte ich aus, geht auch, kann man so rum auch sehen, dass wir ein unglaubliches Verständnis füreinander hatten. Und wenn du weißt, wie aufwendig ein solches Leben ist, wie zeitaufwendig, wie inhaltlich herausfordernd, dann hast du auch ein wirkliches Gefühl für diese Menschen. Dann kannst du sie auch abholen, du kannst auch für sie da sein, du gehst auch mal ein Stück zurück, du lässt sie auch mal alleine, du unterhakst sie unter. Das ist im Grunde wie in einer Beziehung. Das ist ja ein Mikrokosmos. Ob du jetzt zu Hause sitzt, zu zweit oder zu dritt oder zu viert mit Hund, Frau und Katze oder ob du sozusagen im CEO-Büro sitzt mit dann dem Assistenten, der Büroleiterin, dem Referenten. Das ist ja auch ein Mikrokosmos. Und der muss auch funktionieren. Und da gehst du ganz normal mit dem Mensch um.
Was würdest du denn anders machen? Also gibt es Dinge, vor denen du sagst, ah, das würde ich heute im Nachhinein anders machen?
Kann ich nur sagen, ich bin jetzt 57, mein Leben ist immer reicher geworden und deswegen sitze ich total zufrieden hier bei dir, nicht auf dem Sofa, sondern auf dem Sessel.
Sag mal, mir kommt es manchmal so vor, dass Vorstandsvorsitzende, CEOs, Spitzenmanager die Öffentlichkeit eher meiden. Also gerade wenn es um öffentlichen Diskurs geht, um bestimmte Themen, klar, die machen dann halt eine Ansprache vielleicht mal, die dann meistens mit Unterstützung von Menschen wie dir sehr stark geprägt und formuliert ist. Kannst du verstehen, dass sich manchmal die Menschen vielleicht wünschen würden, dass da mehr Gesicht gezeigt wird?
Wir haben eine Zeit, die ist so komplex. Da muss Wirtschaft und Politik Hand in Hand gehen. Da müssen Unternehmenslenker sich auch über die Mauern des Unternehmens hinaus wirklich positionieren und auch gesellschaftlich aktiv zu werden. In diesem Jahr des Geburtstages unseres Grundgesetzes stellen ausländische Investoren in Frage, ob der Investitionsstandort Deutschland noch der richtige ist. Das geht da einher mit der Migrationsfrage, mit der politischen Landschaft. Und das kann nicht sein. Ich glaube, die Menschen in den Unternehmen und die Menschen da draußen fordern immer mehr ein, dass Unternehmenslenker sich gesellschaftspolitisch engagieren und wirklich auch Flagge zeigen. So, und das kann ja minimalinvasiv so sein, und dass du einfach sagst, bitte geht wählen. Wir sind eine Mitmachtdemokratie. Und ich kann euch nur von Herzen auffordern, zu wählen, weil ihr habt alle ein Stück Macht in der Hand. Nutzt diese Macht, weil wenn die stillschweigende Masse nicht wählen geht, dann wählen vielleicht eher die Ränder. Und wir haben es doch in der Hand, dass wir diese unglaublich starke Demokratie, die wir 49 aus der Taufe gehoben haben, auch wirklich wieder stärken und wirklich 75 Jahre wieder Friede, Wohlstand und Freiheit schaffen.
Glaubst du, dass Unternehmen generell, also in unserer Wirtschaft, also ich glaube das, mit Skepsis betrachtet werden? Weil ich habe immer den Eindruck, da wird viel gemunkelt und man hat immer das Gefühl, ja, die machen, was sie wollen und die Banken sind ja noch viel schlimmer. Hast du das auch schon mal wahrgenommen?
Jetzt sagen wir so, wir haben eine unglaubliche Skepsis Unternehmen gegenüber. Aber wir brauchen Unternehmen. Die schaffen die Arbeitsplätze. Wir müssen doch die Menschen, die in Deutschland noch unternehmen, die müssen wir ganz im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ehren, dass sie das tun. Weil es ist so komplex geworden, dass sie das überhaupt noch tun, ist manchmal wirklich die Frage. Und ich glaube, wir müssen wieder viel mehr honorieren, und da sind wir beim Wort wertschätzen, dass Menschen wirklich genau diesen Mut aufbringen, die Verantwortung für ihre Mitarbeiter zu unternehmen. So, und das wird allenthalben wirklich immer zerredet. Und das kann nicht sein. Wir können ja schlecht ein Volk von Verwaltungsangestellten sein. Wir denken immer oft zu sehr ans Negative anstatt ans Positive. Und wir müssen wieder dazu kommen, dass wir zuversichtlich sind, dass wir positiv denken und dass wir die Dinge voranbringen. Sonst leben wir immer im Verwaltungsakt und nicht im Gestaltungsakt. Und das ist das, was mich enorm aufregt. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir alle ein Stück weit in einen Gestaltungsakt kommen. Und nur wenn es das ist, dass du sagst, ich gehe zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder wählen. Ich hatte die letzten 10 Jahre keine Lust zu wählen. Aber jetzt braucht es meinen Gestaltungsakt.
Ein anderes Riesenthema, das dich begleitet, seit ich dich kenne, ist das Thema Werte. Du hast ja auch kürzlich ein Buch sehr erfolgreich herausgebracht. Die Wertschätzungskette kann ich übrigens sehr empfehlen. Warum hast du dieses Thema so stark angetrieben? Du bist ja auch Mitgründer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Wertekommission. Was hat dich da so stark angetrieben und geritten, dass du das bis heute so konsequent durchziehst?
2 Beispiele für Werte. Verbindlichkeit ist der niedrigschwelligste Wert in einem Miteinander. Wenn ich 5 Mitarbeiter habe und alle 4 liefern immer Montag um 12 und einer immer Donnerstag, Freitag oder gar nicht, wann auch immer, dann agiert der auf Kosten der anderen und auf dem Rücken der anderen. Und dann muss ich mit demjenigen das Gespräch führen, und wenn das sich nicht ändert und der keine Verbindlichkeit aufzeigt, dann muss ich ihn rausnehmen. So, und wenn dir keiner vertraut, stell mir vor, du hast einen Chef, den du ja jetzt im Moment nicht hast, in dem Sinne. Und der vertraut dir nicht. Weißt du, was dann los ist? Da wirst du komplett orientierungslos, du gehst jeden Tag hier hin und weißt nicht, wie dieser Tag eigentlich aussieht, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dass dir jemand nicht vertraut. Vertrauen ist der wichtigste Wert von allen, weil dann habe ich eine Stärke. Dann traue ich mich, Dinge zu verändern. Dann gehe ich in eine Veränderungsleistung. Ich kann auch mal einen Fehler machen, wenn ich neue Dinge mache und ausprobiert habe und laufe nicht Gefahr, dass ich dafür sozusagen abrasiert werde. Und diese psychologische Sicherheit fehlt vielen Menschen in Deutschland. Deswegen ist Mut seit Anbeginn der Umfrage der Wertekommission seit 2007 immer auf dem letzten Platz. Und wenn ich Unternehmen transformiere, wie wir das ja in Deutschland gerade tun, wir haben gerade eine Phase der sehr starken Transformation, dann werde ich das nur hinbekommen, wenn ich den Menschen eine wirklich hohe psychologische Sicherheit gebe, den Leistungsträgern und den Menschen, die in diesem Unternehmen agieren, damit sie einfach auch die Fähigkeit entwickeln und die Lust, diese Transformation zu begleiten.
Ein neues Kapitel, das du in deinem Leben aufgeschlagen hast, nach deiner sehr, sehr erfolgreichen Karriere sozusagen auf der getakteten Arbeitgeberseite in diesen großen Finanzinstituten, hast du gesagt, jetzt mache ich mich wieder mal selbstständig und zwar jetzt richtig. Du hast eine Kommunikationsberatung gegründet, hast dazu dein exzellentes Netzwerk an hervorragenden Leuten genutzt, die du jetzt mit integriert hast in diese Kommunikationsberatung und machst dich insofern selbstständig und bietest jetzt praktisch einen 360-Grad Kommunikationsdienstleistung an für Unternehmen. Ist das so ungefähr korrekt zusammengefasst?
Für Konzerne, für DAX-Konzerne, für Mittelständler. Und wenn du berätst, ist es auch, glaube ich, enorm wichtig, einen ganzheitlichen Blick aufs Unternehmen zu haben. Und zwar aus der wirtschaftlichen Perspektive, aus der politischen Perspektive, aus der medialen und aus der gesellschaftspolitischen oder aus der gesellschaftlichen Sichtweise. Strategie und Kommunikation gehören immer zusammen. Du musst gucken, was macht die Unternehmensstrategie, wo geht die hin? Du musst sozusagen die Dinge Hand in Hand verknüpfen. Dazu gehört aber auch nicht nur Pressearbeit, wie das oft so gesehen wird, sondern ganzheitlich die Kommunikationsgewerke sich anschauen. Ich habe die auch immer in den Konzernen ganzheitlich geführt, also sprich Corporate Communication, Public Affairs, also wo es um politische Kommunikation geht, Events, name it, also alles, was man da sozusagen sich gedanklich zusammendenken kann. Und vor allem geht es darum, wie Menschen auch emotional wirksam werden. Wie wird ein Mittelständler emotional wirksam vor seinen Mitarbeitern oder draußen beim Kunden? Wie wird ein DAX-Vorstand fühlbar für den Kapitalmarkt im wahrsten Sinne des Wortes oder für seine Mitarbeiterschaft oder für die Öffentlichkeit, die ihn sehr stark anschaut, gerade in solchen Zeiten? Und da haben wir ein tolles Team von Chefredakteuren, Opernintendanten. Das gehört auch dazu, weil es geht auch um die Inszenierung in aller Authentizität von Menschen. Bis zum Staatssekretär und Chef des Vizekanzleramts. Einfach Menschen, die auf Augenhöhe beraten können, weil sie genau eins erlebt haben, was alles hinter der Steckdose passieren kann.
Welche Anfragen würdest du denn ablehnen?
Ich möchte für Menschen arbeiten, die integer handeln und denen ich vertrauen kann. Wenn das nicht gewährleistet ist von Anfang an, dann würde ich das Mandat auch definitiv nicht übernehmen.
Abschließend noch zu deinem Buch, Die Wertschätzungskette. Was bedeutet denn eigentlich Wertschätzung und warum ist die so wichtig und nicht nur im Job?
Weißt du, es ist schön, positiv durchs Leben zu gehen und auch Menschen zu begegnen. Und jedem fehlt allenthalben Wertschätzung. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden genau wie der Dame am Empfang, die unten sitzen, wo die meisten einfach nur wortlos und vielleicht auch blicklos dran vorbeigehen. Und genau das zu tun, einfach die Freude an Menschen haben, gerade als Führungskraft übrigens, um ihnen wirklich jeden Tag auch gerne zu begegnen. Ich bin jeden Tag in der Bank, in allen drei Banken, immer durch die Mannschaft gegangen und habe jeden Tag ins Büro geschaut. Jetzt zum Schluss war das ein bisschen schwieriger, weil es drei Etagen waren. Da habe ich versucht, jede Woche mal überall durchzulaufen. Aber normalerweise bin ich in jedes Büro und habe jeden mit Handschlag begrüßt. Weil es wichtig ist, dass du um die Menschen weißt, auch um ihre Nöte. Und das ist auch eine Wertschätzung. Es gibt nicht nur fachliche Probleme, es gibt vielleicht auch menschliche Themen, die du miteinander teilst. Wenn ich offen bin, in radikaler Offenheit und sage, ich habe das und das Thema, damit muss ich umgehen. Ich hatte das Problem jetzt zum Schluss, weil ich einen schweren Krankheitsfall in der Familie hatte und ich musste meinen Mitarbeitern sagen, dass ich für drei Wochen aussteige in einer sehr kritischen Phase. Und wenn dir dann in einem Teams-Meeting vor 230 Leuten die Tränen runterlaufen, dann ist das übrigens keine Schwäche. Also Dezidiertheit und Zielfokussierung, aber trotzdem ein Mensch sein, schließt sich nicht aus. Und ich glaube, bei vielen ist das so, dass sie das nicht zutrauen, weil sie denken, sie werden dann schwach. Und das sehe ich nicht. Und wenn du aber diese Schwäche mal zeigst, oder diese Emotion, es ist ja keine Schwäche, für mich ist es keine, dann öffnen sich vielleicht die Mitarbeiter auch. Und dann hast du genau das, dass du auch für sie da bist. Ich möchte für die Menschen da sein. Wenn ich jemandem helfen kann, wie auch immer, wenn ich ihm einen Arzt besorge oder einen Kindergartenplatz oder was auch immer, möchte ich das gerne tun. Wir sind die meiste Zeit im Leben verbringen wir fast in der Firma miteinander. Und dann ist das einfach eine Gemeinschaft. Und wenn ich die führe als Führungskraft, um es mal technisch auszudrücken, habe ich auch für mich das Gefühl, dass ich die Gesamtverantwortung habe und die auch gerne nehme, weit über die Funktion und die Stellenbeschreibung hinaus. Und ich habe mal ein Beispiel mit einem auch ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, also auch lange her, da sagt mir die Mitarbeiter, der grüßt keinen. Und da habe ich gesagt, das mag, dann habe ich mir den geholt und habe gesagt, hör mal, was ist denn, wenn du morgens in die Bank gehst, wenn die Tür von deinem Auto aufgeht? Ja, dann gehe ich in die Bank und gehe dann in mein Zimmer. Sag ich, nein. Du triffst 10, 20, 30 Leute. Vielleicht ist auch mal der Bäckerjunge, der seit 2 Jahren dann sagt, morgen steigt immer einer aus so einer dunklen Limousine und grüßt mich. Das finde ich total lustig. Ich fühle mich dadurch ein bisschen geehrt, weil ich kenne den gar nicht. Aber du gibst den Menschen allen einen Augenblick und sagst ihnen einfach Hallo. Und wenn dich jemand fragt, geht's dir scheiße heute, kannst du auch sagen, heute ist ein schwieriger Tag, aber genau den Tag will ich trotzdem meistern. Dafür bin ich ja in meiner Funktion. Die Leute wollen einfach gesehen werden und sie wollen sehen, dass du sie siehst und vor allem auch, dass du das kannst. Wenn du wie ein geschlagener Hund durch die Firma marschierst und keinen grüßt, weil du so viele Butterpakete mit Schwierigkeiten auf deinen Schultern hast, dann sagen die nachher, du kannst das nicht. Wenn du dann in deinem Büro verschwunden bist und die Tür zugemacht hast, kannst du auch gerne mal den Mülleimer wegkicken. Und dann geht der Tag aber los. Aber vorher hast du gezeigt, dass du da bist, dass du die Menschen siehst und dass du die Stärke und Zuversicht hast, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und das ist Wertschätzung, Menschen einen Augenblick zu geben.
Kann es ein besseres Schlusswort geben? Ich glaube nicht. Wir haben dich gehört und gesehen. Lieber Sven, schön, dass du da warst.
Herzlichen Dank. Das hat richtig viel Freude gemacht und du bist sowieso ein toller Mensch und deswegen ging das gar nicht anders, um bei dir zu sein.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Redaktionsleitung Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.